Willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Und in dieser Woche mit einem Announcement. Wir reden gleich über Sommerhaus, versprochen, aber zuerst eine monumentale Ankündigung, muss man wirklich sagen.
Monumental.
Ja. Genau, mir gegenüber sitzt Emily Glaser, die schon zweimal in dem Podcast war.
Ja.
Und das hat einen Grund, dass du hier bist, beziehungsweise ich bin bei dir zu Hause in dem Moment gerade.
Richtig, und es ist ein krasser Grund.
Es gibt bald mehr Podcasts mit mir und dir als vorher.
Komischerweise, ne?
Ja. Ja. Also das ist das große Announcement, deswegen waren auch so ein paar Folgen in letzter Zeit sehr spät draußen. Die Leute haben es gemerkt im Podcast, ich habe teilweise in der Arbeit geschnitten.
Ich habe es auch gemerkt.
Hinter deinem Rücken, ne, tatsächlich, manchmal im Büro.
In der Arbeitszeit.
Der Bayerische Rundfunk hat uns tatsächlich vor Mikros gelassen, hat uns einen Podcast gegeben, beziehungsweise wir haben den ja schon davor entwickelt und dann konnten wir zum BR gehen.
Ja, und am 29.09.
29.09., das ist der nächste Donnerstag, deswegen sagen wir es auch euch jetzt. Es geht in diesem Podcast um was, Emily? Es geht um eine Frau.
Es geht um eine Frau. Sie wohnt im Wald. Es geht um eine russische Fantasy-Buchreihe, die eine Bewegung losgetreten hat. Und zwar auch in Deutschland. Und die ist nicht nur sweet und nice und klingt irgendwie nach Fairies und Wald, sondern die ist auch gefährlich. Stimmt's?
Absolut. Und wir haben wirklich, ich glaube, knapp ein Jahr lang dran gearbeitet, muss man sagen. Und jetzt erscheint das endlich und deswegen sind wir sehr froh und deswegen hoffen wir auch, dass möglichst viele Leute sich das anhören und deswegen auch ganz klar, die offizielle Podcast-Empfehlung der Woche ist tatsächlich in der nächsten Woche reinzuklicken.
Unser eigener Podcast,
überraschenderweise. Der heißt, müssen wir zusammen sagen eigentlich, Seelenfänger, der Anastasia-Kult.
Genau. Jetzt nochmal so, dass man es auch versteht.
Okay. Seelenfänger, der Anastasia-Kult, überall, wo es Podcasts gibt, in der ARD-Audiothek, da gibt es jetzt schon den Trailer, der ist auch in den Shownotes verlinkt. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr draufklickt und euch ab der kommenden Woche diesen Podcast anhört. Wir kommen am Freitag wieder mit einer Folge Fernsehen für alle, aber da könntet ihr theoretisch, wenn ihr schnell seid, den Podcast schon durchgehört haben.
Ja, und das ist auch notwendig, weil wir haben echt viel Arbeit reingesteckt, wir waren überall in Deutschland unterwegs. Wir haben mit irgendwelchen Leuten
Allgäu,
auf ihrem Biohof
Österreich,
abgehangen.
Brandenburg, Harz.
An die ganzen deutschen Orte
die Hotspots, gefahren. Die absoluten Hotspots. Also hört euch das an, wir würden uns sehr freuen und wird geil. Versprochen. Und wir sind gleich wieder da und dann geht's hier los mit Fernsehen für alle und dem Sommerhaus der Stars und ganz vielen weiteren geilen Sachen. Also, jetzt das Intro.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
So, jetzt nochmal in aller Ruhe. Herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Jetzt tatsächlich auch geht's um Fernsehen, nicht um Podcasts. Und Emily sitzt mir noch gegenüber.
Ja.
Aber deswegen ist es auch so eine besondere Folge. Ich habe das ja schon angekündigt bei Instagram. Wir haben heute was ganz Besonderes, denn ich nehme woanders auf. Das passiert nicht alle Tage. Ich habe eine Hose an. Das passiert auch nicht alle Tage während der Podcastaufnahme.
Das wollten Sie auf jeden Fall
wissen. Das wollten Sie auf jeden Fall wissen.
Thirst Trapping.
Aber ich bin in fremder Umgebung. Das hat den Grund, dass ich mit Emily nicht spreche jetzt für den Podcast, sondern mit ihrem Freund. Und den wechseln wir jetzt quasi ein. Also
genau.
Emily übergibt jetzt fliegend an Lennart, der quasi hier schon neben dran auf dem Bett liegt und mit mir jetzt über das Sommerhaus sprechen
will. Klingt so weird. Aber er hat eine Hose an. Also er hat eine Hose an. Lennart hat auch eine Hose an.
Emily ist raus.
Ich habe vielleicht eine Hose an.
Ja. Emily kocht, glaube ich, jetzt, oder? Ist das jetzt?
Ja, ich koche jetzt. Ich mache jetzt was zu essen, ne? Für die Jungs.
Frauensachen,
hier.
Ne?
Genau, Frauensachen, während die Jungs hier ihr kleines Podcast machen.
Wir sind schon mittendrin im Sommerhaus quasi mit dieser Ansage. Deswegen machen wir jetzt einen fliegenden Wechsel. Danke,
ja, da kochen
Emily.
Auch immer die Frauen, ja, stimmt.
Podcast anhören nächste Woche mit Emily, wenn ihr mehr von dieser engelsgleichen Person und engelsgleichen Stimme hören wollt.
Richtig, ja.
Tatsächlich bewegen sich jetzt zwei Leute. Emily steht auf und Lennart nimmt auf einem Stuhl Platz. Er hat einen großen Notizblock dabei und das stimmt mich schon mal sehr positiv für die Folge. Weil Lennart, muss man sagen, ist, und jetzt muss ich meine Notiz wieder rausholen, Lennart ist Buchautor tatsächlich und Journalist für Zeit und
Frankfurter Allgemeine.
Frankfurter Allgemeine, sehr gut. Und du hast auch schon ein Buch geschrieben, das heißt Und andere Formen menschlichen Versagens. Also, Lennart ist hier und das hat einen Grund. Du hast dich angemeldet, hast gesagt, ich habe Bock, über Sommerhaus zu reden. Und diese Anmeldungen nehme ich immer sehr gerne wahr. Deswegen, herzlich willkommen.
Hi, Dennis.
So, ihr dachtet also, jetzt geht's los. Das ist gleich richtig, aber ich war in dem Moment, als wir den Podcast aufgenommen haben, so aufgeregt, dass ich ein weiteres Announcement vergessen habe, nämlich anzukündigen, dass es am 1. Oktober wieder mal den Masked Singer Livestream geben wird bei Twitter. Also wir raten mit euch zusammen, wer hinter den Masken der neuen Staffel von The Masked Singer steckt. Mit dabei sind unter anderem Jana, Jana, Natalie, Selma. Es ist ein unglaubliches Line-up schon jetzt. Jetzt fehlt nur noch ihr, seid dabei. Klickt auf einen der Links in der Bio. Also auch da ist dieses Event schon vorgemerkt. Mit dem Link könnt ihr einfach draufklicken, euch den Termin vormerken bei Twitter. Und bei Instagram findet ihr natürlich auch immer Updates, genauso bei Twitter, bei mir, bei meinem Profil. Und dann sehen wir uns am 1. Oktober um 20 Uhr bei Twitter in meinem Twitter-Space. Und dann schauen wir zusammen The Masked Singer. Wir freuen uns auf euch. Warum hast du gesagt, das Sommerhaus der Stars ist was, worüber du gerne sprechen würdest?
Das Sommerhaus der Stars ist so ein bisschen, also es ist nicht mein Lieblingsformat, tatsächlich Trash-TV-mäßig. Ich habe mittlerweile ein neues.
Darf ich raten?
Ja.
Temptation Island.
Temptation Island VIP.
Temptation Island VIP, sehr gut. Ja. Du bist wahrscheinlich auch mit dem Fernsehen groß geworden, nehme ich jetzt mal an. Vielleicht muss man das auch mal kurz machen. Beste Kinderserie, Lieblingsserie, dass man das einmal ganz kurz abstellt. Was ist so eine Kinderserie, mit der du aufgewachsen bist?
Kinderserie, mit der ich aufgewachsen bin.
Das stand nicht in der Vorbereitung tatsächlich.
Nein, das stand nicht in der Vorbereitung. Was habe ich als
Kind? Also bei mir ist ganz klar, zum Beispiel, um das mal zu sagen, Disneys große Pause, Wochenendkids, das ist eher so meins. Ne? Also ich bin tatsächlich super RTL-Kind und bin nicht mit diesen ganzen, mit dieser tschechischen Schule des Kinderfernsehens aufgewachsen. Also nicht so Heidi, nicht so Vicky.
Nee, ich auch nicht. Ich hatte tatsächlich, mir fällt gerade ein, ich hatte eine Crush auf Lizzie McGuire.
Ja.
Kannst du dich an die noch
erinnern? Ja, absolut. Ich war eher bei Kim Possible und bei Angela Anaconda, aber
Lizzie McGuire, glaube ich, ganz prägend gewesen. Dann etwas später auch Sabrina.
Simsalabim Sabrina.
Simsalabim Sabrina, okay, natürlich, ja. Klar. Mit dem Kater, den ich irrsinnig witzig fand.
Ja,
Salem.
Salem, genau.
Oder ja, so ähnlich.
Ja, ja.
Ich glaube schon. Dann möchte ich sagen, dass meine Lieblingsserie schwankt bei mir. Ich habe zwei Lieblingsserien.
Ich könnte das selber nie sagen, von daher.
Die ich tatsächlich jedes Jahr gucke im Wechsel.
Sopranos ist eins.
Sopranos ist eins, ja, ist richtig.
Sehr gut.
Und das andere ist Six Feet Under.
Ja.
Und gerade bin ich in dem Jahr, wo ich Six Feet Under gucke und sagen muss, Six Feet Under ist klar besser. Das kann sich nächstes Jahr aber wieder ändern. Größte Enttäuschung tatsächlich, Trauma meiner Serienerfahrung ist Lost.
Ja gut, das ist, glaube ich, bei vielen ein Trauma. Ich hab's tatsächlich aufgrund dieser ganzen Warnungen nie richtig geschaut, der ja dann Jahre später The Leftovers gemacht hat, meine Nummer 1 Serie fast, hinter dem Breaking Bad-Universum, würde ich sagen, weil er da gesagt hat von Anfang an, ich werde nie, also es ist auch eine Science-Fiction-Serie, The Leftovers, und er hat am Anfang gesagt, ich werde nie auflösen, was dieses Mysterium dahinter ist. Also er hat von Anfang an aus diesen ganzen Lost-Erfahrungen gelernt und hat gesagt, ist mir völlig egal, was ihr da fantasiert oder was es für Theorien um das Ende gibt. Die Leute sind einfach weg, also da verschwinden Leute einfach so spurlos und ich werde euch nie sagen, wie das zustande gekommen ist. Es geht nicht um dieses Mysterium. Und er hat quasi aus dieser ganzen Lost-Erfahrung so eine eigene Serie gemacht. Leftovers habe ich schon oft empfohlen, deswegen, die Leute kennen es schon, aber an dich vielleicht ein Tipp, wenn du dieses Lost-Trauma überwinden willst, dann ist, glaube ich, Leftovers ein guter Tipp.
Ich glaube, ich muss es nochmal rewatchen.
Lost?
Ja.
Ich alle acht Staffeln mit A20 Folgen, glaube ich.
A20 Folgen, ja, auch mit wahnsinnig. Ich glaube, die zweite Staffel galt auch schon als sehr schlecht, weil es sozusagen dann so soapmäßig irrsinnig in die Länge gezogen wurde. Aber ich kann auch noch die Nummer auswendig. Die sagt dir gar nichts.
Ich weiß, welche Nummer. Also ich weiß natürlich, dass es Nummer
15, 16, 23, 42.
Stark. Dennis, ja. Damit hast du deine Eignung hier schon für den Podcast auf jeden Fall unter Beweis gestellt. Wie stark, oder ich weiß auch, dass du Notizen gemacht hast, von daher ist das auch schon mal sehr gut.
Ja.
Wir gehen aber jetzt ins Sommerhaus der Stars rein, denn da warten die Leute natürlich drauf. Wir sprechen über die Folgen 4 und 5, was meiner Meinung nach schon auch die stärksten Folgen in der Staffel sind. Also fand ich schon, also ich stehe ja beim Sommerhaus vor allem auf diese kleinen Konflikte. Mein Referenzpunkt ist immer Staffel 1, die Stinkejacke von René Weller. Auf solche Konflikte warte ich immer. Also nicht diese alles umfassenden Konflikte, die teilweise über Folgen gezogen werden, sondern halt wirklich so kleinere Sachen. Wenn es hier wie in der Folge darum geht, dass Cosimo neben das Klo pisst oder irgendwie, dass, ich glaube, hier also, Antonia.
Ich muss ganz kurz sagen, Cosimo-Legende, ne?
Cosimo-Legende.
Legendenstatus.
Wenn wir gleich dazu kommen. Aber auch, dass jemand nicht kochen kann oder dass es irgendwelche so kleinere Sachen gibt, die dann aber so hochstilisiert werden. Das ist mein Sommerhaus-Moment immer, wenn ich das erlebe. Und da hatten wir einige in diesen beiden Folgen. Von daher freue ich mich darüber, jetzt zu sprechen. Wie bist du in diese Staffel reingekommen? Weil ne, du hast ja jetzt, ich weiß nicht, ob du es wirklich Woche für Woche dann ausgeschaut hast oder ob es bei dir jetzt eher so ein Marathon war, alles schnell hintereinander zu schauen.
Das war ein Marathon für dich.
Okay.
Mit großer Angst. Also das Sommerhaus der Stars ist was einen ja auch total fertig machen kann beim Gucken.
Ja.
Und ich denke vor allem an die große Mobbing-Staffel.
2020. Ich muss immer eine Warnung aussprechen, bevor ich Leuten diese Staffel empfehle. Diese Staffel, würde ich schon sagen, ist natürlich jetzt mal eskalationsmäßig eine Stufe drunter. Aber ich finde mal wieder, das ist mir jetzt in diesen beiden Folgen auch aufgefallen, dass das Casting mal wieder sehr gut funktioniert, weil so einer wie Steffen Dürr, der am Anfang so mit der Unbekannteste war, würde ich jetzt mal sagen, in, sag ich mal, Reality-Star Deutschland, ist jetzt mittlerweile, finde ich, echt, also es kommt raus, dass er richtig gut gecastet ist, weil er einfach mit Mario Basler diese Vergangenheit hatte, ne? Die beide waren bei Promi Big Brother, hatten da so eine Mini-Rivalität und sind damit so reingegangen, das war am Anfang ganz unterhaltsam und mittlerweile kommt halt dieses Schauspielerartige so ganz gut raus, ne? Also, dass Leute auch wirklich zu ihm hingehen und sagen, der Schauspieler, dem können wir nicht trauen. Und mittlerweile sind die ja dann ja auch so Einzelgänger, also Steffen und Katharina. Und mittlerweile gefällt mir das richtig gut. Und das war jetzt auch der große Clou quasi, ne? Cliffhanger von Folge 4 auf Folge 5, dass Steffen, der ja eigentlich mit allen Nominierungsstimmen dann quasi eigentlich rausgeschmissen wurde, dann noch in die Exit-Challenge durfte gegen Kader und Easy, die ja quasi nur eine Stimme hatten, und zwar die von Steffen.
Also dazu muss ich zwei Sachen dazu sagen. Also zum einen schafft es sozusagen, also es ist ja ein Format, das wie viele Trash-TV-Formate irgendwie darauf ausgelegt ist, den Menschen ihre Würde zu rauben. Sei es jetzt, dass man ihnen irgendwie so einen Pferdekopf aufsetzt und dann müssen sie Sackhüpfen machen. Kalalur zum Beispiel schafft es irgendwie noch so die Eleganz einer Grande Dame da reinzubringen. Und das alles prallt sozusagen, fand ich irgendwie auf verstandliche Art und Weise an ihr ab. Und Steffen Dürr heißt der, glaube ich, der GZSZ-Typ, sagst du, ne?
Ich glaube, GZSZ war die einzige Soap, bei der er nicht war. Ich glaube, er war bei Unter uns, bei Alles, was zählt.
Genau.
Und nicht beim Tatort. Und
da muss ich sagen, es sind 75 Kilo, so würde ich sein Körpergewicht schätzen, es sind 75 Kilo Cringe. Wirklich, also ich habe noch nie.
Aber ist doch so Hamburger Humor, oder nicht?
Hamburg, ja, ist hanseatisch und zurückhaltend. Es ist sozusagen, ich habe noch nie solche Dad-Vibes. Also ich bin 30 Jahre alt. Wäre das mein Vater? Ich würde sagen, oh, Papa, bitte nicht. Lass mal.
Das kommt jetzt sehr gut raus, finde ich, weil er so eine Giftigkeit jetzt irgendwie da entwickelt in diesen Folgen.
Und er hat auch einen Fehler begangen, muss ich sagen, den man, also es wurde mir dann bei der ersten Folge vor allem klar, den man in solchen Formaten nicht begehen sollte.
Dass er ironisch reingegangen ist.
Er ist ironisch reingegangen. Ja. Er hat im Format über das Format geredet. Ja. Und das funktioniert so dermaßen gar nicht.
Ja, und das ist aber, du brauchst diese Leute. Das war ja auch jahrelang so ein Schwachpunkt, den das Dschungelcamp entwickelt hat, dass die Leute nicht mehr dahin wollten, die eben so eingestellt waren. Früher Mathieu Carrière, ne, der große Schauspieler, ist da reingegangen und ist mit der Einstellung reingegangen, ich bin da viel zu gut dafür, alle stehen unter mir. Und jetzt hat man es ja in diesem Jahr wieder geschafft mit Anoushka Renzi und das hat auch ganz gut funktioniert. So eine auch Grande Dame des Schauspiels ist da mal wieder reingegangen, zusammen mit Harald Glöckler, es hat alles gut funktioniert. Und deswegen sind genau solche Leute eben gut dafür. Also Steffen Dürr, anfangs dachte ich, okay, kennt man irgendwie nicht, aber ist perfekt gecastet, muss man einfach sagen.
Ist dir aufgefallen, wie irrsinnig gerade er sitzt?
Ja, er hat,
also er hat so eine orthopädische Musterhaltung.
Ja.
So, und das ist, es triggert dann meinen eigenen sozusagen Komplex, weil ich weiß, dass ich ganz schlimm am Schreibtisch sitze und ganz schlimm sitze. Ja?
Also wie so ein Shrimp.
Wie so ein Trim, ja? Also auch jetzt gerade. Ne? Das ist nicht gut für meine Haltung. Das wird sich rächen.
Ja.
Und bei Steffen Dürr sehe ich einfach nur diese, ich frage mich, wie Menschen das aushalten.
Er ist ein Streber, muss man sagen. Er ist ein Streber. Und das ist so schön, weil er ja total gespiegelt wird mit Mario Basler. Und das ist ja dieses schöne Ebenbild.
Der Mario, also, der Ecke und Kante.
Genau. Er raucht, was er ja seiner Frau Katharina auch untersagt quasi, ne? Er ist nicht so begeistert davon. Eigentlich genau das Gegenteil. Er lümmelt da die ganze Zeit in seinem Gartenstuhl rum und so. Alles ist perfekt angerichtet für einen schönen Konflikt. Bei den beiden ist es noch nicht so richtig aufgegangen, weil Mario, glaube ich, immer noch in dieser Stimmung ist von wegen, ich muss hier nicht groß loslegen, ich kann die anderen so machen lassen, ich bin eh der Bekannteste.
Ja, der Feldmarschall.
Der Feldmarschall.
Kennst du die, wenn wir jetzt über Sopranos reden, kennst du die Sopranos-Folge, wo Tony...
Ich habe es einmal durchgeguckt.
Okay, ist scheißegal. Also Mario Basler stelle ich mir immer in so einer Napoleon-Uniform vor, wenn er da so durchläuft. Wenn er wirklich wie ein Feldmarschall durch dieses Gehege.
Ja, oder wie so ein Tennis-Schiedsrichter, der da oben auf seinem, bloß dass er eben ehrlich
sitzt.
Bloß,
dass er Puma trägt.
Und Puma trägt, genau.
Das Sommerhaus schafft es ja, sozusagen, dass jede Staffel irgendwie auch echt schwer zu schauen ist. Also ich finde diese Staffel auch schwer zu schauen. Diese Staffel ist natürlich sozusagen Abbild vom Horror des Patriarchat oder vom Horror von heteronormativen Beziehungen. Also es geht ja nicht schlimmer. Also sowohl Erich als auch Patrick sind ja sozusagen Paradebeispiele für wirklich ganz schlimme Patriarchen. Also die hassen ihre Frauen, ne? Das, man kann das nicht anders sagen. Die hassen ihre Frauen.
Gerade bei Patrick muss man das in diesen beiden Folgen sagen, dass es da schon einen Turn gab jetzt nochmal. Also es war von Anfang an schon nicht gesund, wie er sie so immer als, er hat es ja auch mal gesagt, ne, ich bin der Brain, sie ist der Beauty und so und das immer weitergespielt. Und jetzt in diesen beiden Folgen war es ja wirklich so von wegen, ich muss immer für fünf mitdenken und so und hat sich wirklich, also nach diesem Spiel jetzt, also wenn wir mal springen in die ganz aktuelle Folge jetzt, da ging es ja wirklich nur darum, ne, das war dieses Einparkspiel, von wegen ich pack eine 20 Tonner.
Was natürlich auch perfide ist, weil das natürlich genau Geschlechterstereotypen triggert.
Also ja, es aber geht das ja, war schon immer das Geniale.
Es baut ja nur darauf auf, ja, dass Männer irgendwie sich einbilden, sie könnten wahnsinnig gut rückwärts einparken.
Und Mario Basler hat tatsächlich exakt, also fast wirklich exakt das Gleiche gesagt wie Patrick. Ne? Also ich würde hier einen LKW, ich würde einen Panzer durchfahren, hat, glaube ich, Mario Basler gesagt. Und Patrick hat eben gemeint, ich fahre dann 20 Tonner durch. Er ist ja Bauer, ne? Der steuert ja auch mal dann die großen Maschinen.
Hat er mehrfach erwähnt.
Ja. Hat er mehrfach erwähnt. Da hat es richtig gut funktioniert, muss man sagen, dieses Spiel. Und es war auch noch tückischer als in den vergangenen Jahren, weil es eben zum ersten Mal in so eine Haarnadelkurve ging, die man ja gar nicht anders bewältigen konnte, als dass man, wobei ich mich das auch gefragt habe, man konnte umdrehen, glaube ich sogar, ne? Also man konnte, glaube ich, ein bisschen.
Also ich glaube, Patrick wüsste die Antwort.
Patrick hätte umdrehen können auf jeden Fall.
Ich kann dir das nicht sagen, aber.
Nee, aber man musste fast rückwärts durchfahren, was es nochmal schon viel schwieriger gemacht hat, muss man sagen. Und diese Parklücke ist wirklich extrem klein. Und mich wundert ja immer, dass das Sommerhaus die Männer am Ende den Parcours sehen lässt, weil dann ja eigentlich normal denkenden Leuten klar sein müsste, okay, das ist wirklich super schwer gewesen. Also da jemanden blind zu navigieren rückwärts, ist schon mega schwer. Das muss man einfach, also wenn man das dann am Ende sieht, muss man es eigentlich sagen. Und jeder oder fast jeder kommt am Ende mit dem Ergebnis raus, das ist doch super easy. Und das verstehe ich immer nicht bei diesem Spiel, weil es ist doch wirklich extrem schwer. Also selbst das Navigieren ist super schwer. Wenn du wirklich,
aber da musst du hast hier ja wirklich sozusagen vom Patriarchat durchtränkte Männer.
Ja.
Und natürlich, also sozusagen, auch wenn die, würde ich jetzt annehmen, auch wenn denen dann klar wäre, oh Gott, das
dann darf ich auch nicht, zugeben,
würde das klar, natürlich ja, niemals zugeben, weil ja, das sozusagen irgendwie seinen Wert mindern würde, ja, ja, oder sein Ansehen mindern würde. Und da muss ich auch sagen, da ist es wirklich hart zu sehen, weil du hast insbesondere bei Patrick und bei Erik diese ganz, 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 ganz schlimmen Beziehungen,
ja,
wo man sagen muss, rennt vor diesen Leuten weg, ne?
Ja. Also ich glaube, man sieht ja auch im Teaser auf Folge 6, dass Kata tatsächlich rennt. Also wir wissen ja auch, dass nach dem Sommerhaus Schluss war mit Erik und Kata. Also diese Beziehung, oh Wunder, hat nicht ewig gehalten tatsächlich. Und eventuell kommt es in der nächsten Folge schon zur Trennung. Das war ja dann, wenn wir jetzt wirklich mal ganz zum Ende auch springen, wir müssen ja nicht chronologisch durchgehen. Aber das Thema der ganzen Folge war ja, wie sich Erik quasi inszeniert, ne, als der große Streitmacher. Das war ja von Anfang an schon klar in diesem Dialog im Garten, als er dann gesagt hat, du Kata, ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit auf Langeweile machen, ich muss auch anecken. Das war das Wort, was er gebracht hat. Und das war auch die Ansage, die das Sommerhaus ihm immer wieder quasi hat wiederholen lassen, beziehungsweise die auch der Off-Text immer wieder betont hat, weil er ja quasi mit Ansage dann ausgeteilt hat gegen Mario. Ne? Das war ja dieser Aufeinanderprall da im Garten. Also wirklich, das war wirklich fast amateurhaft, wie er da hingegangen ist und einfach gesagt hat, so Mario, du bist ein super Fußballer, ich respektiere dich als Fußballer und Mensch, war ein schöner Satz auch. Und dann wirklich zu ihm hingegangen ist, ich bin FC Bayern-Fan, alles super, aber ich verstehe nicht, warum du hier drin nicht ablieferst. Und das ist natürlich auch ein Punkt bei Mario, den man dann einfach trifft, ne? wenn man ihm sagt, er liefert nicht ab als Sportler, ne? Weil dieses Sportler-Ding ist ja fast sein einziges Ding, was er noch hat, so richtig. Ne? Er kann das nicht mehr mit irgendwie großen Geldbeutel oder irgendwas anderem irgendwie da angeben, aber Sport, da ist er erstmal derjenige oder Ehrgeiz, wo man ihm wenig vormacht. Und das war schon dementsprechend relativ schlau, dass er den Punkt getroffen hat. Aber es war halt so mit Ansage einfach irgendeine Konfrontation heraufbeschworen, die ihm, glaube ich, niemand abgenommen hat. Aber Mario ist halt drauf reingefallen. Er sagt es ja dann auch nachträglich, dass er wirklich drauf reingefallen ist.
Ich habe den Silberrückenstreit da, der da zwischen den beiden anbricht, nicht so wahrgenommen. Ich war eher wirklich verstört von der Konstellation
von dem Rest
drumherum. Also wo man dann auch sieht, das fand ich am Ende der fünften Folge ganz interessant, dass dann Mario irgendwie der Kragen geplatzt ist und er geht dann zu Erik hin und sagt ihm, wie schlimm das ist, was er mit seiner Freundin macht.
Ja.
Aber es fiel nun außer dem anderen Fußballspieler ganz kurz.
Außer Sascha
fiel es nun keinen anderen der Männer ein, mal mit der Freundin von von Erik
zu reden. Katar, ja, ja, genau.
Und dann mit Katar zu reden. So, das ist natürlich auch krank, ne? Also
Sascha hat wirklich den Punkt getroffen, er ist zu Katar hingegangen und hat gesagt, warum läufst du dich weg sozusagen? Er hat wirklich das gesagt, ne? Also du musst dich hier nicht so runterbutter lassen, glaube ich, war die Wortwahl. Und alle anderen haben nur quasi an Erik rumgemeckert, wobei man das ja eigentlich relativ einfach interpretieren kann, weil von Erik ist von Anfang an klar gewesen, der Typ will da drin eine Show machen. Da ist auch dieses Sendezeit-Argument wirklich angebracht, weil es ihm wirklich darum geht. Ne? Er will da drin mit Ansage vorkommen einfach nur. Das ist ja sein Geschäftsmodell. Ich kenne ihn ja schon aus Ex on the Beach, ich kenne ihn ja schon aus Promi Big Brother. Und er will halt mit seinem Modelabel, was ja wirklich existiert, einfach ein bisschen Publicity haben. So, das ist ja sein einziges Ziel, was er hat. Und das schafft er auch ganz gut. Aber man muss den Leuten halt immer wieder einen Vorwurf machen. Wenn ihr wirklich was dagegen machen wollt, dann geht zu Katar hin, wie Sascha, und geht nicht zu ihm hin, weil ne, du spielst ihm wieder nur in die Karten. Wenn Mario auf Erik dann wieder zugeht, dann hat er exakt das erreicht, was er erreichen wollte. Total vorhersehbar einfach nur diese Konflikte. Es wurde halt vom Sommerhaus, und das ist ja die große Stärke des Formats, wieder sehr stark dekonstruiert. Also dieses Vorhaben von Erik, das wirklich jetzt in dieser Folge so komplett offen zu legen. Ne? Also immer wieder wurde gesagt, das Theaterstück, es wurde einigermaßen im Off-Text ja auch so eingeordnet, ne? Hier geht die Erik-Show weiter und sozusagen, und man geht aus dieser Folge raus mit dem Gefühl, okay, das ist eine große Inszenierung, am Ende ist ja auch das, was Kater dann eben im Sprechzimmer auch auffällt, dass er sagt, der Konflikt mit ihr war gar nicht berechnet, glaube ich, hat er gesagt. Und das war dann auch für sie der Punkt, wo sie dann, glaube ich, gemerkt hat, okay, das ist alles eine große Show im Prinzip. Zirkus Krönchen wurde einmal gesagt, fand ich ganz schön im Off-Text. Du bist kein großer Fan des Off-Texts, hast du mir davor gesagt, was ich ja einen großen Skandal finde. Aber du bist Buchautor, von daher hast du vielleicht auch mehr Ahnung von Worten. Warum bist du kein Fan vom Off-Text im Sommerhaus?
Bin kein Fan von so Lyrik in solchen Formaten.
Moment.
Du hast gesagt, du bist Fan davon, wenn dann AA-Reim ist und so. Ja, meine Güte. Finde ich ganz nett, aber sozusagen.
Gibt ja nichts.
Es gibt ja nichts.
Also ich finde es eben nicht bemüht, weil es so stark rausfällt aus den anderen Formaten. Ich finde, mit Off-Text wird viel zu wenig was gemacht oft. Und hier hat es ja auch eine Funktion, eben solche Sachen aufdecken. Und es geht manchmal durch eine etwas verkünstelte Sprache ganz gut so, dass man auch nicht solche Sachen so total platt anspricht, sondern so ein bisschen durch die Blume. Ich finde, das hat eben das Sommerhaus so als große Stärke, dass es so Sachen klar macht, ohne sie wirklich klar auszusprechen. Und das funktioniert gut. Ich lese die jetzt nur mal hier vor, weil du musst die auch bewerten hier. Okay. Ich schreibe ja immer bekannterweise mit und habe immer hier die Highlights immer vorbereitet, auch schon in den vergangenen Wochen. Und habe jetzt hier mal einfach ungeordnet irgendwelche Sachen, die ich dir gerne mal vorlesen würde. Und du bewertest das dann literarisch. Hier, während beim Landwirtschaft eine gewisse Verschnupfung herrscht, brennt bei den Altvorderen unentwegt das ewige Feuer der Leidenschaft. Die Abheizerin schürt die lodernde Glut fürs Räuchermännchen.
Was
will der Autor damit sagen?
Was will er damit sagen? weißt du, was mich, das erinnert mich so ein bisschen an Mittelaltermarkt. erinnert mich so ein bisschen an Subway to Sally. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an, nichts gegen Heavy Metal.
Ja.
Aber weißt du, was mich bei Heavy Metal nervt?
Das ist Metal.
Nein,
oder ist null,
gar nicht. Oder Heavy Metal, das ist Schwachsinn. Was mich an so Mittelalter-Rock nervt, ist, dass Fans davon oft keine Distanz zu sich selber haben.
Ja.
So, sie nehmen ihre Welt so als irrsinnig absolut wahr. Ich weiß nicht, ob du checkst, was ich meine.
Ein bisschen, glaube ich. Also
Ich
weiß nicht, ob ich mich angegriffen fühlen soll oder die Autoren des Textes.
Und ich krieg so Subway to Sally Vibes.
Ja.
Ich krieg so, da spielt jemand jetzt so einen Schelm auf der Harfe.
Also, dass jemand eine Rolle spielt, die eigentlich nicht sein müsste. So.
Aber ich verstehe auch schon, warum du das gut findest und so. Ich verstehe auch schon, dass das irgendwie ironisches brechen kann und so. Ich weiß nicht, vielleicht wurde ich im Deutschunterricht zu sehr mit Gedichten genervt.
Aber schau mal hier, Wortneuschöpfung hier, Neologismus drin. Das wäre vermutlich ein Stück zu viel angeecke. Statt kuchiger Versuchung wird der Nährstoffhaushalt doch lieber via Photosynthese geregelt. Das versteht ja kein Mensch. Also man muss ja auch mal sich vorstellen, was ist das Kernpublikum vom Sommerhaus der Stars? Das ist ja, sind ja, also ich will jetzt hier keinen Klassismus hier aufmachen natürlich, aber der klassische RTL-Zuschauer, ne? Weil das Format. Der
klassische RTL-Zuschauer.
Genau, das läuft ja im Hauptprogramm, das läuft ja im linearen Programm und da sind es eben nicht wir, die das jetzt nochmal hier literarisch einordnen können durch dich, nicht durch mich. Das ist ja was den wenigsten Leuten was sagen wird, ne? Oder da gehen auch viele Leute drüber und sagen, ich steige schon beim zweiten Wort aus, weil ich das Wort nicht kenne. Kuchig kenne ich nicht, steige ich aus. Aber die Eier hier.
Wer kennt denn das Wort Kuchig nicht?
Ja, das frage ich mich auch. Das sollte eigentlich in einem alltäglichen Wortgebrauch absolute Anwendung finden. Es ist den Scheißegal, dass man den Off-Text nicht versteht oder auch nicht verstehen könnte. Und das finde ich so gut daran. Ne? Also, dass man eben nicht, was bei öffentlich-rechtlichen Sendern übrigens häufig so ist, wirklich für den Letzten in der hintersten Reihe immer noch verständlich sein muss, sondern hier scheißt man einfach drauf, hier sagt man, okay, die verstehen das, die verstehen das, die ziehen vielleicht das daraus, die anderen ziehen das daraus. Das finde ich einfach das Schöne daran.
Ich denke immer auch an Poetry Slam gleich und so, mich graust es irgendwie.
Ja, mich graut Poetry Slam auch.
Aber entgegen ich, also was ich tatsächlich noch, also was vielleicht hier passt, weil die eigentlichen Highlights sind natürlich die wörtlichen Zitate.
Ja, du hast was vorbereitet. Ja,
und ich habe mir meine schönsten rausgeschrieben.
Jetzt kommt der Poetry Slam.
Und die wollte ich dir, jetzt kommt der Poetry Slam. Und die wollte ich dir ganz gerne mal vorlesen, so als Stream of Consciousness, wie man in der Literatur sagt, in der hohen.
Soll ich meine Augen schließen auch dabei, oder?
Finde ich gut.
Okay.
Das erste muss ich anmoderieren.
Gerne.
Ich habe auch tatsächlich, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat.
Ich glaube, ich müsste zusammenkriegen, wer es gesagt hat.
Beim ersten geht es nur um die Definition von, also die Person macht gerne mit seiner Freundin Sexy Time.
Okay.
Und es geht um die Definition, was Sexy Time ist.
Ja? Okay.
Liebe, rein, raus, Zusammenhalt.
Was war das? War das
ein Sex. das, Liebe, rein, raus, Zusammenhalt, logisch.
Ja, das ist fast ein Haiku, oder?
Dann habe ich noch, auch geil, eine Person geht auf Toilette. Die andere sagt, also man kann mal raten, welches Geschlecht welche Person hat. Abziehen, Deckel zu, sehr gut.
Das war vielleicht die Kackszene mit Cosimo.
Das mag sein,
es gab mehrere, tatsächlich.
Aber da sieht man auch natürlich, also sozusagen, was, also ich meine, das ist auch die Wahrheit hinter diesem Format, ne? Also diese schlimmen, patriarchalen, heteronormativen Beziehungen, so werden ja wahrscheinlich Millionen Beziehungen in Deutschland geführt, ne?
Eben.
Und das, du siehst halt einfach, wie diese Männer Kleinkinder sind. Die können sich nicht selbst versorgen, die können nicht kochen, die wissen wahrscheinlich nicht, wie eine Waschmaschine angeht und sie schaffen es nicht mal, die Toilette abzuziehen. Also ich meine damit, ist glaube ich Spülen gemeint. Ich kenne Abziehen nicht, vielleicht ist es Süddeutsch oder so, ich weiß es nicht. Ja. Aber sozusagen, also selbst das ist nicht möglich. Ja. Selbst, also man muss sozusagen diese Vollidioten daran erinnern, wie man eine Toilette benutzt.
Ja, und das ist ja immer der Punkt, den ich bringe, wenn Leute sagen, wie kann man den Leuten eine Plattform geben? Ich finde es eher gut, beziehungsweise es wäre verlogen, es nicht zu zeigen, weil es eben wirklich, wie du sagst, einfach völlig normal ist. In Deutschland, glaube ich, so zu reden, so zu denken, so zu handeln. Und deswegen finde ich es eher gut, öffentlich zu zeigen, wie das rüberkommt von außen. Ne?
Also ich finde, muss ich auch sagen, in diesen Formaten, es gibt, man kann ja irgendwie viel drüber sagen. So, man kann sagen, das ist menschenverachtend. Man kann sagen, das ist irgendwie, da werden Leute ausgestellt. Das ist so dumm,
Ekel-TV.
Ekel-TV und bla bla bla.
Darf man das?
Letztendlich ist es ehrlicher als der Tatort.
Das
muss man nur auch sagen. Auch, interessant ist auch, wie die Leute reden. Also es gibt, wenn ich Trash-TV schaue, ist mir immer eine Formulierung aufgefallen. Die Leute sagen immer, Gas geben. Jetzt geben wir Gas. Was ich so eine ganz ekelhafte NS-assoziierbare...
Oh, so tief rein geht's.
Ja, wo kommt das her, dass jeder meint irgendwie jetzt, Gas geben.
Ja.
So, mir graut's schon.
Ja.
Ich denke irgendwie an Reichskriegsflagge, die irgendwo weht. Und,
das ist eine typische Temptation Island-Sache, ne? Wir müssen jetzt Gas geben quasi, weil wir beim Lagerfeuer...
Das sagen die in jedem Format.
Ja, aber beim Temptation Island ist es ja immer so, ne? Lagerfeuer, mein Partner hat Gas gegeben, es darf ich auch Gas geben sozusagen. Das ist häufig
mal eine Verwendung. Du siehst ganz viel Zeug. Also die Leute sagen auch jedem das Seine.
Ja.
Oder Patrick, der Bauer, hat gesagt, was getan werden muss, muss getan werden und so. Wo du auch sagst, das sind natürlich auch so Wortfetzen, die sind aus der NS-Zeit noch, ne?
Ja.
Irgendwie, die schwappen da mal so hoch und bla 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 und so. Genau, das Geschlechterbild, was da auch vorherrscht, ist... Ist ja auch noch, ist ja auch schon 50 Jahre alt.
Ja.
Oder, das brodelt da alles so mit drumherum und so. Und es ist auch ganz klar, dass die Frauen dann kochen und die Männer grillen dann und so. Ne? Das ist
das, logisch. Genau, das ist auch sehr schön.
Passiert. Und natürlich sind dann diese Spiele auch von den MacherInnen irgendwie, die kitzeln das auch heraus. Also die sozusagen, die schaffen Konflikte über sozusagen diese Geschlechterstereotypen, die in den Gehirn von diesen Leuten ganz verankert sind. Aber ich würde gerne wirklich noch weiterlesen.
Gerne.
Komm her, Baby, hast dir einen Zungenkuss verdient.
Das hört man öfter tatsächlich, ne? Muss man sagen. Also dieses Belohnung, ne? Also Instant Gratification, wenn einer was richtig tut oder wenn eine was richtig tut, in dem Fall irgendwie irgendeine gute Leistung ins Spiel bringen.
Ist dir da übrigens mal aufgefallen, das finde ich auch so krank, das hast du in Formate wie Couple Challenge.
Ja.
Da hast du oft so, da hast du so einen neoliberalen Mann
ja.
mit seiner Freundin Und er meint nun, er muss die Freundin coachen. Und dann schreit er immer, Schatz, du schaffst das, dranbleiben, Motivation, bla 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 bla. Wie so ein junger FDP-Wähler wird alles zum Business.
Ja.
Und alles wird sozusagen, ob jetzt irgendwie, der weiß nicht, der bescheuerte Wagen da jetzt einpackt oder nicht, ist ja vollkommen egal. So.
Nomi-Schutz. Es geht um Nominierungsschutz. Natürlich, die wollen nicht rausfliegen. Beim Couple Challenge ist es halt häufiger so, dass es wirklich junge Leute sind, ne? Und deswegen sind es auch häufig,
junge Leute, ja?
Sind vor allem eben InfluencerInnen, Influencer in dem Fall, die dann meistens auch noch irgendwie 8 Verträge mit irgendwelchen Sportartikelherstellern haben und deswegen natürlich immer diesen Sportgedanken immer so bringen müssen und so. Das nervt mich auch. Also geht mir auch mega auf die Nerven.
Also ich finde es auch irre unangenehm sozusagen, weil es ist ja auch, was machst du jetzt mit deinem Körper? Der muss noch fitter werden, damit du halt noch richtig geil ausgebeutet werden kannst auf der Arbeit. So, damit du weniger Krankheitstage hast, damit du noch mehr arbeiten kannst, noch mehr leisten kannst und immer so richtig schön Blut ist im Kapitalismus.
Absolut.
So, und das dann sozusagen zu so einem Lifestyle zu verklären und dann auch irgendwie seinen Partner oder seine Partnerin oder wen auch immer damit noch sozusagen der Freetime noch zu belästigen, ist natürlich auch irrsinnig schrecklich.
Überraschend wenig bei Mario, der eigentlich so eine Art Sports-Ikone ist und Doris. Ne?
Also Mario ist ein Kultraucher. Das muss man einfach sagen.
Kultrauch ist das Label.
Ich finde auch Mario und Doris haben, also du siehst ja relativ schnell,
wer wirklich zusammenpasst und so.
Zusammenpasst oder wer sozusagen eine gesunde Beziehung pflegt.
Ja. Und das überrascht mich aber, dass es da so ist, ne, bei den beiden. Das wirkt einigermaßen so, als wäre das ein eingespieltes Team. Die sagen ja auch ganz offen, wir waren schon häufiger mal getrennt und klar, wenn man sich mal streitet, dann muss man auch manchmal nachgeben und so. Das sagen die alles ganz offen und das ist, finde ich, völlig in Ordnung. Also ich finde, da bin ich eher positiv davon überrascht. So.
Ich auch.
Ja.
Und ich muss auch sagen, zum Beispiel scheint mir auch Cosimo
und Nathalie.
Und Nathalie, das Vorstellungsvideo war natürlich Gold, wo
auf der Tischtennisplatte
Cosimo so freidet und so, aber ich hatte immer das Gefühl, so er fühlt sich bei ihr irgendwie sehr sicher und sie fühlt sich bei ihm irgendwie sehr sicher und das scheint alles irgendwie harmonisch zu sein und so. Und natürlich das Bauernpärchen, wo man sagen muss, oh Gott, also
ja.
Aber man sieht es schnell.
Genau, wir gehen einmal nochmal ganz kurz, weil wir jetzt sehr rumgesprungen sind, aber das macht auch gar nichts. Wir haben insgesamt über Trash-TV und die NS-Zeit gesprochen, was ich auch mal einen spannenden Exkurs fand. Aber nee, wir müssen einmal noch ganz kurz, um das abzurunden, wir gehen dann auch gleich aus dem Sommerhaus raus, weil wir noch andere Sachen tun müssen. Aber noch einmal ganz kurz auf Patrick und Antonia ein, weil man das nochmal schon herausheben muss, glaube ich. Wir haben jetzt einige Male schon über den Auslöser des Konflikts gesprochen. Also es war dieses Spiel, ne, einparken. Antonia hat sich, finde ich jetzt nicht mega dumm angestellt. Die sind ja sogar einigermaßen
weit gekommen. Also ich glaube, dass Patrick einfach ein ganz klassischer Chauvinist ist.
Ja,
also
das ist das sowieso.
Ist so, also es geht ihm ja, also du siehst ja auch darin so eine perverse Freude, seine Freundin da einfach öffentlich zu demütigen.
Ja, und man fragt sich, warum? Also ist es wirklich nur dieses personifizierte Böse oder will er sich wirklich, und das ist ja wirklich ein Eindruck, den man jetzt irgendwie hat, will er schon mal so eine öffentliche Trennung irgendwie in die Wege leiten oder dass es irgendwie Sinn ergeben würde, dass er nach dem Sommerhaus sagt, okay, hat nicht gepasst. Weil es sind ja so ganz, und Antonia sagt es auch, sie ist überrascht, also warum macht er das? Also warum redet er so ohne Punkt und Komma so wirklich über diese Beziehung, breitet alles aus von wegen, ja, die soll nicht zu mir ziehen, weil ich mir nicht sicher bin. Die kommt im Ort nicht an. Ich bin mir nicht sicher, ob die irgendwie Anschluss findet im Ort oder so. Völlig.
Da muss man natürlich auch sagen, so bitte finde keinen Anschluss im Ort. Ne? Also das Letzte, was du tun kannst, ist in einem deutschen kleinen Dorf Anschluss zu finden, dich da zu integrieren und so. Renn weg.
Aber ich meine, sie hat bei Bauer sucht Frau mitgemacht. Ich meine, sie will das ja offensichtlich. Von daher weiß ich auch nicht, was er dann groß hier an Motivationen vermisst bei ihr, weil ich meine, sie hat sich ausgesucht, das Bauernleben und deswegen ergibt das alles für mich gar keinen Sinn, was er da an Gründen da irgendwie anführt, warum das jetzt alles nicht klappen soll oder sowas. Es ist einfach nur für mich die Frage da, warum macht er das? Für mich bleibt der Eindruck am Ende stehen, der will sich trennen oder der will irgendwie Probleme reinbringen, damit er am Ende argumentieren kann, warum man sich von ihr getrennt hat.
Auf mich hat es so gewirkt, dass das war einfach impulsiv, das ist rausgebrochen.
Ja, also
so, er hat ja tatsächlich mal was getan, was immer in diesen Formaten als Vorwurf gehandhabt wird. Er hat einfach sein wahres Gesicht gezeigt. So, und das wahre Gesicht ist ein ganz schlimmes, patriarchalisch, chauvinistisches Ekelgesicht, so was dazu.
Aber das schließt dir ein, dass du ihm quasi nicht oder dass du den beiden nicht unterstellst, dass das jetzt quasi gesteuert war, wie jetzt bei Erik und Katha, so was man da irgendwie annehmen konnte, beziehungsweise bei Erik nur. Also das glaubst du eben nicht, dass das irgendwie von vornherein so eine Maßnahme war, um sich Sendezeit zu ergaunern. Nee, ich nehme mich auch nicht. Deswegen ist es ja so wichtig, das herauszuheben, weil das ja man gar nicht so oft findet mehr im Trash-TV eben, dass wirklich Leute, die ja schon an dem Format teilgenommen haben, die waren ja schon mal bei Couple Challenge, dass die so ungefiltert so sprechen, ne? Und dass man wirklich das Gefühl hat, das ist irgendwie authentisch sogar.
Das ist ja das, was ja sozusagen wo viel Zeit drauf verwendet wird von Fans von Trash-TV, so zu überlegen, es gibt diese beiden Ebenen. So, es gibt diese Ebene, dass sie sich da irgendwie, da laufen sie rum und sehen irgendwie echt aus und dann gibt es die Ebene, wo sie wissen, dass sie die ganze Zeit gefilmt werden.
Ja.
Und dann fragt man sich immer, wie taktisch ist das und wie taktisch ist das? Und natürlich sozusagen kann man sagen, vieles ist taktisch. Also wenn ich jetzt einen Streit vom Zaun breche mit irgendwen, das schafft mir diese Sendeminuten. Aber ich glaube auch, dass man als Mensch einfach dazu neigt, wenn diese Formate wirklich über Tage gehen.
Wochen, ja.
Über Wochen, du vergisst halt auch einfach das. Also darauf sozusagen wird ja auch spekuliert, du vergisst einfach, dass diese Kameras laufen.
Ja, und deswegen finde ich den Moment auch so stark, weil er ja quasi mit der Ansage reingeht, ich bin der Bauern-Bachelor, ich bin der große Star, was er auch schon bei Couple Challenge gemacht hat und so. Aber dann passiert ihm hier sowas, wo er wirklich die Hüllen fallen lässt so ein bisschen. Und deswegen, ja, fand ich das erstaunlich, hat mich überrascht. Am Ende gehen wir, wie gesagt, mit dem Gefühl raus, diese Beziehung ist in Gefahr und die von Erik und Katha eben auch, weil Erik jetzt irgendwie vollständig demaskiert wurde. Das würde ich jetzt auch mal damit dann belassen. Zum Abschluss nochmal Off-Text und das lassen wir einfach so stehen und gehen dann weiter. Off-Text, ich habe mal ganz kurz hier die besten Stellen nochmal rausgeschrieben. Also, Team Neckar-Checker litt am Leckerschmecker, stark. Und was denkt der gekrönte Verpönte? Denn was der angetraute Nikotin-Nörkler nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Und ein letztes noch. Aneck Erik grillt gedanklich schon die Extrawurst, gefüllt mit Fußballer allerlei. Und damit gehen wir aus dem Sommerhaus der Stars raus.
Oh Gott.
Und gehen ganz kurz in das nächste Haus, und zwar ins Big Brother Haus. Denn das muss ich ganz kurz verlesen, weil ich da monatelang darauf hingeführt habe, wann endlich das Datum bekannt gegeben wird von Promi Big Brother. Denn normalerweise wäre die Staffel schon vorbei, muss man wissen. Läuft immer im Spätsommer. Und jetzt ist bekannt, warum diese Staffel so spät läuft, denn sie läuft tatsächlich im Anschluss an die Fußball-WM. Und das ist normalerweise ein merkwürdiger Sendeplatz, würde man denken, weil da ja Spiele normalerweise laufen. Es ist aber so, dass die spätesten Spiele um 22 Uhr dann aus sind. Das heißt, Promi Big Brother läuft dann um 22.15 Uhr. Und das wird vermutlich zur Folge haben, dass diese Staffel im Fußball-Motto sein wird. Das heißt, ich tippe mal auf ein paar Fußballer, die da einziehen. Und wir hatten schon das Märchenmotto, wir hatten schon irgendwie hier Weltraummotto hatten wir letztes Jahr und jetzt wird es vermutlich ein Fußballfest werden. Eine Jubiläumsstaffel ist es ja die 10. und jetzt ist bekannt, eben ab dem 18. November geht's los. Das muss ich ganz kurz verlesen, weil wir wochenlang drauf hingefiebert haben. Autoball-WM, sagt dir was, ne? Die nächste Nummer hier in Sachen Retro-TV, wir hatten ja schon die VOG-WM kehrt jetzt dann zurück am 12. November und jetzt eben auch anlässlich von der WM. Bringt ProSieben die Autoball-WM zurück. Das hat TV Total bekannt gegeben. Am 16. Dezember ist es soweit. Das ganz kurz dazu. Apropos Temptation Island VIP, Julia Siegel sagt ja vermutlich was.
Mit Mario auch die zweite Kultraucherin.
Kultraucherin auf jeden Fall. Absolute Kultperson, auch hier im Podcast haben wir öfter mal schon hier sehr gefeiert. DJ und Schauspielerin Julia Siegel, die jetzt bei der Bild-Zeitung einen Sextalk bekommt. Das war eine Überschrift. Promis, Experten sowie Bürgerinnen und Bürger sollen mit ihren Geschichten zu Wort kommen, Hilfestellungen geben und informieren. Das wird geben in dem neuen Sextalk mit Julia Siegel. Komm doch, heißt er. Kann man tatsächlich ab jetzt schon bei Bild live sehen, im Fernsehen.
Kennst du Komm schon?
Komm schon, nee.
Sehr gute deutsche Serie.
Ja? Wo läuft die bei Pornhub, oder?
Nee, ich glaube, ich war... Kleine Fernsehspiele ist produziert über eine Sexualtherapeutin, deren Leben auseinanderbricht.
Okay. Hast du beruflich geschaut oder privat?
Privat.
Okay. Das ist immer ein großer Unterschied tatsächlich, ob man Sachen schauen muss oder schauen darf oder schauen möchte. Ja, Prince Charming geht ab der kommenden Woche schon los, 29. September. Da freust du dich, glaube ich, auch. Schaust du auch immer, oder? Prince Charming, zumindest mal
ja, rein. Ja, Prince und Prince Charming,
ja,
glaube ich.
Schon, ne?
Ja. Schaue ich sehr gerne, ja.
Natürlich. Dieses Mal Prince ist Fabian Fuchs, was eher klingt wie so ein, entweder der Nachfolger von Peter Lustig oder irgendwie ein Kinderbuchcharakter oder so. 33, Vorstandsberater in einem globalen, börsennotierten Internetunternehmen steht hier dabei.
Die haben immer so geile Jobs.
Ja, aber da finde ich es besonders schön, weil es so schön anonymisiert ist. Ich weiß nicht, was das für ein Unternehmen ist. Auf jeden Fall scheint es was sehr... Gefährliches zu sein, sonst hätte man es vielleicht gesagt. Fabian Fuchs, bis zu seinem 30. Das steht hier auch dabei in der Pressemitteilung. Zu seinem 30. Geburtstag ist er mit 60 Freunden als Nonne verkleidet vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor gelaufen. In Anlehnung an Sister Act, sollte man noch dazu sagen, anscheinend. Die einzige Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist, wer hat 60 Freunde? 60 Freunde steht hier dabei. Aber gut.
Ich muss noch einmal kurz Love an Gino rausgeben.
Kennst du den privat?
Nö, aber es war einfach. Also,
ja, dann auch von mir Love an Gino, weil Gino war super. Gino war ja danach noch beim Kampf der Reality Stars dabei, hatte auch einigermaßen abgeliefert. Also Gino darf gerne mal wieder irgendwo vorbeischauen, finde ich auch. Jetzt sind wir aber schon mittendrin im Männerbusiness, würde ich sagen. Wir gehen jetzt nämlich nochmal zu Steel Buddies. Geil. Steel Buddies ist eine Sache, die du dir gewünscht hast, ist ja auch ehrlich gesagt eine Sache, mit der wir den Podcast so ein bisschen begonnen haben. Damals hat immer der Gast immer ein Thema mitgebracht, ich habe immer ein Thema mitgebracht, plus eine aktuelle Sache. Das Konzept gibt es aktuell nicht mehr so stark, weil es ja gar keine so tagesrelevante Relevanz hat tatsächlich, aber ist ja egal. Ich habe auch schon mal öfter mal über Sachen gesprochen, die mir einfach Spaß machen, zum Beispiel hier Mein Lokal, Dein Lokal, die Kabel 1 Sendung über Lokale und Restaurants, immer sehr schön. Und Steel Buddies würde ich da in eine ähnliche Riege einordnen, also eigentlich ein Format, was so ein bisschen Wohlfühlfernsehen, glaube ich, ist, oder?
Erstmal muss man sagen, es ist eine Schrauber-Sendung,
ja, die
im Westerwald spielt. Und der Westerwald, und das wissen wir alle, glaube ich, der Westerwald schafft Legenden.
Ja.
Da waren auch früher die Luders natürlich.
Die Luders.
Und man kann Lude machen warm, man kann Lude machen kalt. Die sich ja, glaube ich, ganz, ganz böse zerstritten haben.
Ja, einer ist gestorben, glaube ich. Das hat nicht dazu Günther beigetragen.
Günther ist gestorben, ja.
Genau.
Günther ist gestorben. Danach ist es, glaube ich, ein bisschen auseinandergefallen. Aber
Money wollte Peter den Fame. Dürf,
Money sieht man manchmal so in dieser neuen TV-Total-Auflage. Genau.
Da war auf der Alm zum Beispiel damals bei ProSieben und so. Hat einige Sachen gemacht. Ja. Ist auch damals öfter mal, oder die Ludovs generell sind öfter mal auch bei der Autoball-WM oder so irgendwie Stock-Car-Crash-Challenge mitgefahren, bei Stefan Raab, da war er öfter mal dabei. Aber Steel Buddies, nochmal ganz kurz, was ist es eigentlich? Also worum geht es jetzt mal, wenn man nur den Inhalt jetzt erstmal zusammenfassen müsste?
Also in Steel Buddies geht es um den größten US-Warenhändler Deutschlands.
Michael Manousakis.
Michael Manousakis. Und Michael Manousakis ist ein Getriebener.
Ein Original.
Ein Original, ein Getriebener und ein Typ, wo man denkt, wahrscheinlich IQ 150
ja, oder
so. wirklich.
Ja, total. Ich habe das vorhin auch einige Male gesehen und muss auch sagen.
Ein Geschäftsmann und er kauft von der US-Army alles auf, was die US-Army in Deutschland nicht mehr haben will.
Genau, er hat einen Exklusivvertrag sogar mit der US-Army und ja, bekommt von denen Fahrzeuge, Maschinen, Bekleidung, militärische Ausrüstung, Gebäudeausstattung und Elektronikartikel. Steht auf Wikipedia. So schön. Deswegen schön zusammengefasst. Alles, was amerikanisch ist, alles, was groß und fett ist, alles, was irgendwie Army-Vibes hat, das ist erstmal geil. Und das wird jetzt in Deutschland weiter vertrieben. Also wer Interesse an sowas hat, kann sich bei denen melden und kann solche Sachen auch abkaufen, einfach genau, als Normalsterblicher.
Worum es dann auch viel geht, ist, dass sie dann irgendwelche Jeeps oder whatever wird dann sozusagen, sagt man, restauriert? Oder
restauriert.
Werden restauriert sozusagen, darum hast du auch einfach dein ganz normales Kfz-Handwerk da. Das ist sozusagen, glaube ich, das, was eigentlich das Kernthema ist, das ist Schrauberehre. Ja. Ich weiß nicht so richtig, was das heißt, aber ist geil.
Warum ist es geil? Also, ne, du hast ja das Thema gewünscht, Wohlfühlfernsehen vermutlich, ne, man muss jetzt nicht super viel nachdenken, aber es ist wahrscheinlich auch, was einen irgendwie in eine komplett andere,
weil ich, also ich muss sagen, was D-Max natürlich total geil macht, es arbeitet immer mit unmenschlichen Deadlines, die auch so ein bisschen konstruiert sind. Also dann heißt es, Michael Manousakis und sein Team müssen das und das zu dem Hangar bringen.
So ein Hollywood-Sprecher.
So ein Hollywood-Sprecher, so ein Bruce Willis-Stimme ja, und haben nur 24 Stunden Zeit. Und man selbst denkt, ach, haben die wirklich nur 24 Stunden Zeit? Oder ist das jetzt so eine künstliche Deadline? Aber es natürlich funktioniert natürlich sozusagen als Spannungsträger über die Folge. Und dann ist das ein Porträt von einem, ich kann es dir nicht sagen, von einem besessenen Mann, der einerseits sehr viel Liebe für diese PS-Monster hat.
Der aber auch super viel Verantwortung hat, ne? Für ein großes Team, für seine Buddies,
und
für die Steel Buddies.
Irgendwie auch sehr angenehm macht. Und also ich muss sagen, zum Beispiel, mir sind Autos relativ egal. Aber sozusagen Michael Manousakis schafft es auch, mich sozusagen als jemanden, der für Autos nicht viel übrig hat, abzuholen. Mit seiner Leidenschaft dafür. Also der brennt dafür so sehr, dass ein kleiner Funke auf mich herüberspringt.
Ja, das ist ja auch die Kunst des Fernsehens, dass man auch teilweise in solche Paralleljobs, würde ich jetzt mal sagen, Parallelbranchen reingezogen wird. und man dann irgendwie eine Begeisterung dafür entwickelt. Also das macht ja gerade auch Netflix sehr intensiv, dass sie, es gibt eine Sendung über Leute, die die Schwerte schmieden. Es gibt eine Sendung über Leute, die Sex, haben wir letztens hier gehabt, Sexrooms, ne, gibt es ja diese Einrichtungssendung nur für den Sexraum im Haus. Also so extrem spezifisch. Und hier ist es ja auch nicht eine richtige, also es ist ja nur, es gibt ja auch reine Heimwerkersendungen, ne, wo im Heim irgendwas umgebaut wird. Aber hier ist es ja nochmal spezifischer, es ist nicht mal nur eine Autosendung, es ist eine US-amerikanische Autosendung, wo es aber ja auch eben um dieses Ökosystem da geht, auf diesem Schrottplatz, kann ja, nicht man nicht
US-amerikanisch.
Sagen.
Also es spielt schon im Wester, klar. Im Westerwald.
Ja, ja.
Glaube ich, Legendenwald, aber ne? Und man muss auch sagen, dass, also mich einmal sagt, es trägt das, ne? Es gibt Folgen sozusagen, die nur auf diesem Schrottplatz im Westerwald spielen, die finde ich meistens nicht so interessant. Und dann gibt es Folgen, wenn Michael Malosakis in die Staaten reisen muss, um da irgendwie neue Schrottwaren zu kaufen, die dann restauriert werden in Deutschland. Und die sind natürlich sozusagen, da hast du gleich so ein Stresslevel drin. Und in der Sekunde, wo Michael Malosakis Stress hat, läuft er zur Höchstform auf. Ne? Also das muss man sagen. Und dann gibt es natürlich auch eine, ich glaube, das ist die zweite oder dritte Staffel, der ist ein begeisterter Flieger. Ja, und er erfüllt sich den Wunsch, mit einer alten, glaube ich, russischen Maschine vom Westerwald nach New York zu fliegen. Und macht das auch. Das triggert so ganz einfache, große Reise-Abenteuerlust.
Ja.
Emotionen.
American Dream auch, ne?
American Dream auch. Und der kreist dann auch um die Freiheitsstatue, weil dieses russische Flugzeug so langsam fliegt, dass die Flugüberwachung das für einen Helikopter hält. Und er die Genehmigung kriegt. Du kannst da jemanden zugucken, der nichts Gemeines an sich hat, was es ja oft im Fernsehen gibt, sondern wirklich dafür brennt und das tut und das schockt schon.
Ja, total. Ich kann das total nachvollziehen, weil ich wirklich auch solche Leidenschaften habe, die jetzt total auch nicht meiner Passion entsprechen irgendwie. Also zum Beispiel Camping-Sendungen sind eher meins. Ne? Also ich bin ja super Camping-Fan. Einmal Camping, immer Camping. Bella Italia, Camping auf Deutsch und solche Sachen schaue ich super gerne, obwohl ich Camping hasse. Ich kann nicht draußen gerne, also ich schlafe nicht draußen gerne.
Was ich gerne gucke?
Was noch?
Arschlangweilige so Reisedokus, die vor allem so um den Yukon.
Ja, oder total. Kanada. Also Monster Hunter, ne? Meine andere Leidenschaft, ne? Also Leute, die einfach ständig auch draußen sind, ständig auf irgendwas warten, wo man schon von Anfang an weiß, du wirst nichts finden. Ich liebe Bigfoot-Dokus. So, das ist einfach, es gibt nichts Schöneres, weil extrem aufwendig inszeniert ist, wo allen Leuten ständig klar sein muss, wir werden nichts finden und wir müssen trotzdem einen Spannungsbogen draus machen. Und das kann ich so aus handwerklicher Sicht unfassbar wertschätzen, sowas.
Und dann gibt es noch ein Format, also das, da muss ich sagen, das ist, glaube ich, wirklich, das ist, ich habe noch nie was Geileres gesehen.
Die Welsjäger, kommen jetzt die Welsjäger? Nee.
Nee, die Welsjäger, gut, die werden ja auch riesig, ne?
Ja, die werden auch
riesig. Fast wie Walfische, wie Blauwale.
Die ziehen die immer mit den Händen raus.
Kennst du Schlemm mit Gérard Depardieu?
Nein.
Man muss es in der deutschen Synchronisation gucken, ja. Das ist ganz wichtig.
Ist das die Stimme von Asterix dann, von Obelix? Gleiche Synchro-Stimme?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja. Weiß nicht mehr. Aber es geht los, dass Gérard Depardieu sozusagen so aus dem Off selbst reinredet und sich vorstellt mit dem wirklich grandiosen Satz. Mein Name ist Gérard Depardieu. Ich bin Weltbürger und bon vivant. Ich lache gerne, ich esse gerne und ich staune gerne.
Das ist schön.
Und Gérard Depardieu bereist mit seinem besten Freund, einem, ich glaube, Michelin-Sternekoch aus Paris, die Welt und isst.
Ja.
In der Welt. Man muss aber auch sagen, dass die Welt in dem Fall hier Mitteleuropa heißt. Oder Europa, also
Paris.
Und
Paris wird nie verlassen in dieser Sendung.
Es übt auf mich eine unheimliche Faszination auf, weil Gérard Depardieu es schafft sozusagen, das, was er tut, und das ist einfach Völlerei, ja, komplett zu intellektualisieren.
Das Jumbo-Schreiner-Prinzip.
Also es gibt das Jumbo-Schreiner, ja, Jumbo ist ein bisschen direkter.
Ja.
Und natürlich muss man auch sagen, Gérard Depardieu ist ja abgedreht. Also es gibt eine Szene, da sagt er, ich war Danton, ich war Napoleon und ich war Columbus. Und
er hat die nicht gespielt, er war die.
Das glaube ich wirklich.
Ja.
Ich glaube sozusagen, das macht dann auch so Stardom mit dir, ne? Sozusagen ist suggeriert dir ja die ganze Zeit, dass du der wichtigste Mensch dieses Planeten bist. Du bist der größte Schauspieler Frankreichs. Und ich glaube, mittlerweile glaubt er, er war Christopher Columbus. Er war all diese Menschen. Also es ist ein Größenwahnsinn, der nicht mehr zu zügeln ist. Und gleichzeitig sozusagen dieses französische, Bohème-mäßige, und alles muss in einem größeren Zusammenhang eingeordnet werden. Und eine Folge spielt in Bayern, würde dich ja als gebürtigen Bayern
absolut
auch interessieren. Und was macht Gérard Depardieu? Das Erotischste, was die deutsche Küche herzugeben hat.
Schweizhaxe.
Weißwürze.
Zuzeln,
ja. Also er zuzelt Weißwürste. Und parallel kommt aus dem Off sozusagen seinen Kommentar dazu und er sagt: Manche Landschaften lanern dazu ein, ein Philosoph zu werden. Ich trete mit den Alpen ins Zwiegespräch. Zwischen euch geht halt die Weißwurst rein, ne?
Geil. Ja, aber das ist genau der Punkt, den ich vorher beim Sommerhaus gemacht habe. Man kann mehr mit Off-Text machen, als ihn langweilig zu machen. Das hat oftmals einen Vorteil, wenn derjenige, der hier auch die Reise macht, dann auch den Off-Text macht. Natürlich, kommt auch häufig vor. Aber wenn dann auch mehr damit gemacht wird, als nur zu sagen, wir sind dann dahin gegangen und dann sind wir dahin gegangen. Also ne, nicht nur sozusagen eine Orientierungsfunktion, sondern auch eine inhaltliche Funktion, dass da auch was rüberkommen kann oder auch vor allem atmosphärisch, wie ja hier anscheinend, dann bin ich da auch Fan davon. Also Off-Text kann man mich immer damit gewinnen.
Guter Off-Text.
Wo ist das zu sehen?
Kannst du auf Amazon kaufen.
Ja, kaufen für viel Geld, das dann direkt nach Russland fließt, zu Gérard Depardieu vermutlich. Nee, aber gut, dann haben wir noch eine zusätzliche Empfehlung hier abgegeben. Neben den Steel Buddies, die wir auch jetzt abgefrühstückt haben, also Steel Buddies gucken, Schlemmen mit Gérard Depardieu heißt es, ne?
Schlemmen mit Gérard Depardieu,
okay. Ja. Wir gehen weiter. Wir müssen nämlich selbst noch ein Format jetzt entwerfen. Das wird jetzt nochmal spannend. Ich habe die geballte Kreativität mir gegenüber sitzen. Mhm. Und in meiner Tasche auch ein Handy, auf dem Wikipedia auch drauf ist. Da gehen wir jetzt drauf, werden einen random Wikipedia-Artikel aufrufen und müssen daraus ein Format entstehen lassen. Das kann wo auch immer laufen, wie auch immer geartet sein, völlig uns freigelassen. Ich würde sagen, ich drücke jetzt auf random und dann geht's los. Und wir sind
Fontana Pretoria.
Sagt dir nichts, sagt dir was?
Wo sind wir hier geografisch? Das ist ein Brunnen in Palermo.
Okay.
Der wurde 1554 auf der Piazza Pretoria südlich der Quattro Canti an der, oh Gott, mein Italienisch. Also ich spreche kein Wort Italienisch. Also, ne?
Nicht mehr, eingerostet.
Okay. Der Brunnen mit einem Umfang von 133 Metern und einer Höhe von 12 Metern besteht aus drei konzentrischen Becken und einer zentralen Brunnensäule, auf deren Spitze sich eine Skulptur des Genius von Palermo befindet.
Okay, ich glaube, fürs Erste sind wir orientiert. Wir sind in einem Brunnen in Palermo. Das ist jetzt sozusagen der Grundbaustein des Formats. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung gehen wir? Es sind verschiedene Möglichkeiten da. Ne? Wir könnten sagen, dieser Brunnen ist irgendwie Ziel von etwas. Da müssen Leute hingehen irgendwie. Das könnte, ne, wenn wir jetzt bei Reiseformat waren, könnte es das Ziel eines Reiseformats.
Also wir müssen nicht zwangsläufig einen Trash-TV-Format.
Nein, überhaupt nicht. Es kann auch ein Kunstfilm werden, aber es sollte idealerweise ein TV-Format werden.
Okay.
Aber was? Was machen wir mit diesem Brunnen? Also dieser Brunnen. Also
der Brunnen ist offensichtlich mit 133 Meter Durchmesser.
Unfassbar tief.
Umfang.
Umfang. Achso, Umfang.
133 Meter. Natürlich auch groß.
Achso, das ist nicht so ein Tiefbrunnen, sondern es ist eher so ein Breitbrunnen.
Nee, ich jetzt mal. Ja, also.
Relativ breit.
Wir könnten jetzt natürlich mal mit Pi ausrechnen, glaube ich, was beim Umfang von 133 Meter eigentlich der Durchmesser sein müsste. Aber.
Naja, aber es ist also größer
wie,
als
wie so. Gesagt, also ich glaube, ich würde hier sitzen, wenn ich gut wäre in Physik. also ich würde sagen, es ist ein Handlungsplatz. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der Brunnen mit irgendwas gefüllt ist.
Oder dass es mehr so eine Sprenkel, also mehr so ein nach oben Brunnen ist, als jetzt einer, wo man irgendwie Wasser rauslässt, sowas. Also gibt es da Fotos? Es müssen auch Fotos
hier dabei sein. Auf jeden Fall, wir können den ja auch, also da müsste ja auch kein Wasser drin sein. Man könnte da ja auch zum Beispiel Brühe reintun.
Man könnte sagen, Floor is Lava. Mäßig, hast du das bei Netflix gesehen hier, wo einfach nur grüne Grütze quasi der Hauptbestandteil der Sendung ist und einfach man nicht in diese Grütze reinfallen darf. So, man könnte auch so ein Action-Format draus machen. Ne? In diesem sehr historisch aussehenden, also das sieht ja auch schon ordentlich aus hier. Ordentlicher Kravenzmann, würde man sagen. Also schon groß. Wir werden das natürlich immer verlinken.
Also ich glaube, dass innerhalb des Brunnens, der Brunnen fungiert als Teller.
Ja.
Und darin müssen Jumbo Schreiner und Carsten Matschmeier die größte Spaghetti Carbonara der Welt kochen.
Das ist super.
Also weil so 4 Tonnen Spaghetti Carbonara.
Aber wieso Carsten Matschmeier?
Finde ich einfach einen guten Kontrast.
Okay.
Jumbo und Carsten.
Und ja.
Also wahrscheinlich so, weiß nicht, 20.000 Eier.
Weil er das finanziert, der Carbonara. Ne? Er finanziert es.
Vermutlich. Wusstest du, dass Carsten Matschmeier ein Buch geschrieben hat, ein
Kinderbuch? Ja.
Das heißt die Startup Gang.
Wusstest du, dass Carsten Matschmeier mir mal 1.000 Euro überwiesen hat?
Nein, aber das musst du erzählen.
Habe ich hier schon öfter mal erzählt, aber es ging darum, er hat aufgerufen dazu, ihn bei Twitter oder beziehungsweise seine neue Sendung in Sat.1 bei Twitter mit gemeinen Kommentaren zu begleiten, weil er gemerkt hat, die Quoten sind scheiße, ich muss irgendwie Twitter-Traffic schaffen. Und hat er gesagt, der Beste bekommt 10.000 Euro und die Plätze 2 bis 10 bekommen jeweils 1.000 Euro. Und ich habe einen der beleidigendsten Kommentare anscheinend gegen Carsten Marschmeier geschrieben. Das ist das Problem, man kann das nicht, er hat das nicht gesagt, für welchen Tweet man dann, also es waren mehrere
Tweets. Du hast mehrere Tweets?
Ja.
Und wolltest du eine Chance erhöhen, logisch.
Ich wollte meine Chancen erhöhen, es war eine legitime Taktik damals und habe dafür gewonnen. Aber es führt uns jetzt weg von diesem Format. Aber ich finde die Idee sehr gut. Also Jumbo Schreiner und Carsten Maschmeyer, der, bei ihm muss man sagen.
Also ich würde natürlich auf jeden Fall noch eine Deadline hinzufügen. Also die werden sagen, die wissen nicht, was passiert. Aber wenn sie das tun, dann kriegen sie auch einen Preis, den sie dann spenden dürfen und so.
Ja.
Also sie werden da ausgesetzt und dann wird ihnen die Aufgabe gegeben, wahrscheinlich in so einer schwarzen Box. Und dann heißt es, ihr habt jetzt 6 Stunden Zeit, in diesem Brunnen die also massenmäßig größte Spaghetti Carbonara der Welt zu servieren. Und das heißt, sie müssen dann auch, also was fasst so ein Brunnen mit so einem Durchmesser? Ich kann es nicht errechnen, aber sagen wir mal, die müssen wahrscheinlich ja auch, also wahrscheinlich eine Tonne Spaghetti erstmal besorgen.
So Zwischenkonflikte, ne? Man muss dann irgendwie zum örtlichen Nudelhersteller in Palermo, muss dann den überzeugen, können sie das in 6 Stunden gewährleisten? Carsten Maschmeyer muss vermitteln, schafft es dann aber irgendwie einen Familienbetrieb dazu überzeugen, sein komplettes Geschäft heute liegen zu lassen und alles in die Waagschale zu werfen, damit die Nudeln am Abend da liegen. Und Jumbo Schreiner kümmert sich eher um das Kulinarische vermutlich.
Der steckt die Eier.
Er schlägt hier alle 800. Genau. Und dann gibt es natürlich auch ein großes Spektakel, denn natürlich am Ende das Tourismusbüro in Palermo muss mitarbeiten, muss natürlich auch.
Das Fremdverkehrsamt finanziert die ganze Scheiße, natürlich, logisch. Ja.
Genau, es steht auch immer so einer von der Stadt daneben und muss aufpassen, dass irgendwie nichts beschädigt wird vom Fernsehteam. Aber am Abend ist dann natürlich ein großes Spektakel in Palermo. Viele Touristen sammeln sich um den Brunnen.
Du musst auch alles wissen, schön ausgeleuchtet. Guinness
World Record Buch ist auch dabei. Genau, natürlich. Der Typ steht daneben und muss auch nochmal die Eier zählen. Sind wirklich so viele Eier verarbeitet worden am Ende. Jetzt wird mein Handy runter, macht nichts. Aber am Ende tatsächlich steht es vermutlich. Also man kann so ein Experiment ja selten scheitern lassen. Gerne betrügt man dann auch und sagt, okay, die Deadline weiten wir jetzt mal kurz aus, erzählen es aber nicht und so weiter. Am Ende ein wunderschönes Spektakel im abgedunkelten Palermo, untergehende Sonne und dann sieht man hier die beiden Protagonisten, die am Ende dann natürlich auch kosten. Schmeckt alles nicht natürlich, weil
so Patrick muss es aufessen. Also wer durch so einen engen Parcours einen 40-Tonner lenken kann, der wird ja wohl so ein bisschen so eine kleine Weiberportion
durch die engen Gassen
Spaghetti von Carbonara Palermo auffressen können.
Absolut. Wir brauchen Patrick, der durch die engen Gassen von Palermo den LKW mit den ganzen Nudeln fährt, weil sonst wird das nichts. Okay, ich würde sagen, ein super Format. Wo siehst du das? Bei Netflix eher bei ProSieben, ne? Durch Jumbo Schreiner vermutlich schon bei ProSieben am ehesten verortet.
Ist es bei Arte? Ich stelle mir das auch eher
Schwarz-Weiß machen wir es auch, ne?
Ja, Arte Schwarz-Weiß.
Wir machen italienische Kunstfilmreferenzen auch so, ne? Wo auch so ein Jumbo Schreiner auf so einem kleinen Fahrrad fährt so durch die Gassen von Palermo. Sehe ich auf jeden Fall. Okay, das große Fressen.
Ich finde, das große Fressen trifft es perfekt, ne?
Okay, sehr gut. Also. Ist es auch eingeloggt als Titel? Bei Arte läuft es in Schwarz-Weiß. Dann haben wir ein schönes Format.
Auf Kommentar macht Thomas Moretti.
Oder Gérard Depardieu, wie wir jetzt gerade gehört haben. Der kann sowas auch. Warum nicht? Also, okay, das ist also ein Format, was wir jetzt hier geboren haben. Mal wieder die Ideenschmiede Fernsehen für alle hat mal wieder bewiesen, was es kann. So, jetzt würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge. Man kann dir gerne folgen, vermutlich irgendwo online. Man kann dein Buch auch kaufen.
Ja.
Das heißt nochmal wie?
Das heißt, und andere Formen menschlichen Versagens.
2019 erschienen im welchen Verlag?
Weißbuchs Verlag. Mittlerweile als Taschenbuch auch beim Unionsverlag zu haben. Und liegt überall aus, wo es
Tagline ist wie?
Bücher gibt.
Um was geht's?
1992 stürzt ein Flugzeug über dem Südpazifik ab. Eine Passagierin überlebt, die heißt Marina Palm und rettet sich auf einer einsamen Insel. Und da bleibt sie 25 Jahre. Dann wird sie gerettet. Der Clou ist an diesem Buch, nicht die Geschichte von Marina wird erzählt, weil wir alle kennen Robinson Hahn, wir alle wissen, was wir auf einer einsamen Insel machen müssen. Wir bauen wahrscheinlich ein Floß, wir fangen Fische, bauen Unterstand, machen Feuer, dies und das. Also sozusagen, es ist tief in unserem kollektiven Gedächtnis drin. Es geht um Menschen, die irgendwie irgendwas mit dem Lebensweg von Marina Palm zu tun haben. Da gibt es dann das Handmodel aus Kanada, das auf Google Earth stundenlang nach sonderbaren Satellitenbildern sucht und irgendwann ein Satellitenbild findet von einer einsamen Insel, wo Help steht. Da gibt es den RAF-Terroristen, der mit ihr abstürzt und trinkt, und noch ein paar andere Leute.
Ich fühle mich wie in der Folge Lanz tatsächlich, wo man am Ende nochmal so einen Autoren dann auch zu Gast hat, wo man dann genau solche Gespräche führt. Checkt das auf jeden Fall aus. Es gibt ansonsten nicht mehr so viel zu sagen. 5 Sterne bei Apple Podcasts, 5 Sterne bei Spotify kann man hinterlassen, wenn man möchte. In der Bio findet ihr außerdem den Link zum Masked Singer Livestream am 1. Oktober bei Twitter. Das machen wir. Da freue ich mich auch schon drauf. Außerdem, wie gesagt, Emily und ich haben es vorher erwähnt, Podcast Seelenfänger, der Anastasia-Kult, kommt am Donnerstag raus. Auf jeden Fall abchecken. Jetzt sage ich Dank an dich fürs Dabeisein.
Danke dir fürs Einladen.
Immer wieder gerne, tatsächlich, wenn du mal wieder möchtest. Aber du bist jetzt erstmal auf Reisen, ne?
Ja.
In Rumänien.
Ja,
in Rumänien,
spannend. Ja.
Mal schauen, ob du da die rumänische Version vom Sommerhaus der Stars vielleicht auskundschaftest und die dann beim nächsten Mal mitbringst. Nächste Woche reden wir hier wieder über Sommerhaus der Stars. Wir haben auch fest vor, endlich mal über die Herr der Ringe-Serie zu sprechen. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir essen jetzt erstmal aus einem großen Brunnen.